Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2022, Folge 29. Die römische Tragödie von Giuseppe Di Grazia und Stefan Schmitz aus Stern Nummer 31 vom 28.07.2022. Gelesen von Rio Takeda. In Italien stehen Rechtspopulisten und Postfaschisten vor der Machtübernahme, mit unabsehbaren Folgen für den ganzen Kontinent. Nur einer hat Grund, sich zu freuen: Wladimir Putin. Die gestraffte Haut spannt im Gesicht, die gebleichten Zähne leuchten weiß. Er tätschelt die Hand der jungen Geliebten. Ein Greis mag Silvio Berlusconi sein, aber er hat noch Kraft. Zumindest die, ein Komplott zu schmieden, das Europa erschüttert. In seiner Villa an der Via Appia Antica in Rom empfing der 85-Jährige die Verschwörer. 2 Tage lang. Er sprach und lachte, sank tief in die Polster eines Sessels, verschenkte hier und da etwas Aufmerksamkeit. Immer noch beherrscht er das Geschäft der Macht. 4-mal war er Ministerpräsident. Berlusconi wollte den Sturz der Regierung von Mario Draghi und die Annäherung an Wladimir Putin, seinen fernen Freund in Moskau. Wie so oft bekam er seinen Willen. Russlands Herrscher dankte von Pate zu Pate auf seine Art. Nachdem Draghi vergangene Woche erledigt war, strömte das Gas wieder mit Druck Richtung Italien. Mamma mia! Eigentlich ist es eine Nachricht, die so regelmäßig kommt wie die von einer neuen Meisterschaft des FC Bayern. Koalition in Rom gescheitert, Ministerpräsident am Ende. Fast 70 Regierungen hatten die Italiener seit dem Zweiten Weltkrieg. Nur ist dieser Sommer anders. Die Welt wird neu aufgeteilt, der Krieg ist zurück auf dem Kontinent. Putin stellt die eindeutig erkennbaren Fallen auf, sagt der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen. Aber es sind schon wir, die da reinlaufen. Oder jedenfalls die, die etwas ziellos umherirren. Krieg, Inflation, Corona, Klima, alles auf einmal. Irgendwie hielt Europa dennoch erstaunlich gut zusammen seit der russischen Invasion in der Ukraine vor 5 Monaten. Bislang. Die Russen haben ein ganz feines Gespür für Haarrisse, warnt Röttgens SPD-Kollege Michael Roth, der den Auswärtigen Ausschuss des Bundestags leitet. Sie verstärkten sie mit ihrer Propaganda und dann wird aus dem Riss schnell ein Spalt, dann droht man zu zerbrechen. Die Sollbruchstelle ist spätestens seit der vergangenen Woche Italien. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Europäischen Union verschuldet mit über 2.700 Milliarden Euro. Ein Land in wahrhaft prekären Verhältnissen, wahrscheinlich bald regiert von einer Postfaschistin im Verein mit rechtspopulistischen Putin-Verstehern. Es klingt nach einer schlechten Streaming-Serie, in deren 3. Staffel jeder über jeden herfällt. Super Mario, der knorrige und wortkarge Ex-Präsident der Europäischen Zentralbank, ist dann längst verschwunden. Und am Ende könnte auch von der Union der Europäer wenig übrig bleiben. Putin, so sagte es Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, führt eben auch einen Krieg gegen die Einheit Europas. Aber fangen wir vorn an. In Rom hatte Mario Draghi eine 6-Parteien-Koalition von sehr weit links bis sehr weit rechts auf einen Kurs der Vernunft gebracht. Er wollte die Populisten an seinem Kabinettstisch zähmen, wie einst die Währungsspekulanten, denen er vor genau 10 Jahren mit einem legendären Satz die Stirn bot. Whatever it takes. Alles tun, was getan werden muss. Und wie damals schien es zu klappen. Zu Hause setzte er erstaunliche Reformen durch. Auf der Weltbühne trat der 74-Jährige als ebenbürtiger Partner von Frankreichs Präsident und Deutschlands Kanzler auf. Zum Beispiel bei der gemeinsamen Reise nach Kiew, wo die Ukrainer sich auf ihn verließen wie auf wenige andere. Er stand zu ihnen. Aber das galt eben nur für ihn, nicht für seine Regierungspartner. In der zentralen Frage von Krieg und Frieden waren die Koalitionäre zerstritten. Das konnte nicht gut gehen. In Berlusconis Villa Grande war auch der ebenfalls Putin-nahe Matteo Salvini unter den Gästen. Bullig und mit Halskette unter dem weit geöffneten Hemd zeigt er sich in einem Video des Treffens. Der Chef der Rechtsaußenpartei Lega war zum Umsturz bereit. Giorgia Meloni, Führerin der Postfaschisten, wurde per Telefon zugeschaltet. Ihr musste den Plan keiner schmackhaft machen. Sie war sowieso dafür und schon bislang Opposition. Meloni liegt mit ihrer Partei Fratelli d'Italia in den Umfragen seit Monaten vorn. Sie kann derzeit bei den nun für Ende September vorgesehenen Neuwahlen mit einem Viertel der Stimmen rechnen. Was zusammen mit Berlusconis und Salvinis Truppen zur Bildung einer Koalition reichen dürfte. Die Römerin wäre die erste Frau im Palazzo Chigi, der Residenz der italienischen Regierungschefs. »Ich weiß, wie man diese Nation zu regieren hat«, ruft sie bei Kundgebungen ihren Anhängern zu. Für alle, die nicht zu Signora Melonis Bild von Italien passen, ist das eine Drohung. 100 Jahre nach dem Marsch des Faschisten Benito Mussolini auf Rom postet sie in den sozialen Medien einen guten Mix aus eigenen Statements und zusammengeklaubten Theorien. Da geht es gegen Linke, Einwanderer, Schwule und Lesben. Bei Twitter, 1,2 Millionen Menschen folgen ihr allein dort, hat sie gerade ein grauenvolles Video eingestellt, auf dem ein junger schwarzer Mann einen jungen weißen Mann auf offener Straße brutal attackiert. Als das Opfer am Boden liegt, schwer verletzt offenbar, tritt der Angreifer gegen seinen Kopf, als sei der ein Fußball. Die Botschaft ist einfach, schnell und bleibt in Erinnerung. Zum Faschismus hat sie, so sagt Meloni, ein entspanntes Verhältnis. Das Entsetzen über ihren Aufstieg und Draghis Scheitern ist groß in Italien. Es wurde mit der Zukunft der Italiener gespielt, klagt Außenminister Luigi Di Maio. Die Folgen dieser tragischen Entscheidung werden in die Geschichtsbücher eingehen. Und zwar als Räuberpistole. Zumindest, wenn man den Ahnungen von Ex-Minister Carlo Calenda von der Zentrumspartei Azione glaubt. Wir dürfen nicht zu Geiseln von Populisten und Nationalisten werden, sagt er. Er meint damit vor allem die im eigenen Land, aber es geht in Rom diesen Sommer auch immer um Putin. Es gibt Filmaufnahmen, auf denen Berlusconi seinen Freund Wladimir umschmeichelt. Hartnäckig hält sich das Gerücht, die beiden alternden Selbstdarsteller bemühten denselben Schönheitschirurgen in einer Schweizer Klinik. Auch der brachiale Salvini hat seine Bewunderung nie verheimlicht. »Wenn ich zwischen Merkel und Putin wählen könnte, dann würde ich 1000-mal Putin wählen«, sagte er einmal. Meloni ist zwar keinesfalls eine Anhängerin des russischen Autokraten, dafür ein glühender Fan von Donald Trump. Ungern lässt sie sich von Salvini bei der Hetze gegen Flüchtlinge und die Bürokraten in Brüssel übertreffen. Sie möchte eine EU, in der die Länder ihr nationales Schicksal selbst bestimmen und gern wieder eine eigene Währung haben dürfen. Beide pflegen gute Kontakte zu anderen Rechten in Europa. Meloni wurde von der rechtsradikalen Partei Vox in Spanien bei einem Gastauftritt gefeiert. In Rom traf sie Ungarns rechtspopulistischen Premier Viktor Orban. Salvini und die französische rechtsnationale Marine Le Pen verbindet eine strategische Freundschaft. Als Le Pen im Mai bei den Präsidentschaftswahlen gegen Emmanuel Macron verlor, schrieb Salvini: »Glückwunsch an Marine Le Pen, allein gegen alle, kohärent und lächelnd, weiter gemeinsam.« Gemeinsam für all das, was die Europäische Union überwinden muss, wenn sie funktionieren soll. Den nationalen Egoismus, die Verbohrtheit, den Hang zu einfachen Lösungen und schlichten Erklärungen. Vergangene Woche Donnerstag in Frankfurt bei der Europäischen Zentralbank. Das komplizierte Europa zeigt sich kämpferisch und zugleich sein ganzes Elend. Die Preise im Euroraum sind außer Kontrolle, steigen mit der Horrorrate von über 8% im Jahr. Um sie einzudämmen, müssten die Zinsen deutlich steigen. Doch das wäre gefährlich, sehr gefährlich, vor allem für Italien. Absurd hohe Schulden, der Sturz der Regierung und düstere Erwartungen, was die nächste angeht. Deutlicher kann eine Einladung an die Spekulanten, gegen Italien zu wetten, kaum sein. Damit das Land nicht kollabiert, muss es sich zu vertretbaren Zinsen frisches Geld an den Märkten besorgen können. Doch die Investoren verlangen einen Risikoaufschlag, der bald rasant steigen könnte. Schon jetzt müssen die Italiener für 10-jährige Staatsanleihen knapp 2,5 Prozentpunkte mehr Zinsen bieten als Deutschland, damit sie jemand kauft. Vor einem Jahr betrug der Unterschied nur die Hälfte. Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank, klug und erfahren, antwortete auf die Herausforderung, indem sie auf Gas und Bremse trat. Die Zinsen steigen zum ersten Mal seit 11 Jahren. Gleichzeitig will die EZB Mitgliedsländer mit Geld versorgen, die ungeordneten Marktdynamiken ausgesetzt sind. Man kann das als einen Freifahrtschein für die nächste Regierung in Rom betrachten oder als dringend nötigen Pragmatismus, weil sonst die nächste Euro-Krise nicht weit ist. Und die darf es nicht geben, jetzt erst recht nicht. Alle für einen also, damit alle zusammen überleben. Eigentlich wäre diese Solidarität jetzt gefragt. Nur schwindet sie angesichts der vielen Krisen, je höher der Druck wird. Deutschland, beim Gas in der ungewohnten Rolle des Hilfsbedürftigen, spürt das bereits. Den ewigen Zuchtmeistern Europas fliegen nicht gerade die Herzen zu. Die Not bei der Gasversorgung hat außerdem viel damit zu tun, dass die Deutschen sich gegen vielfache Warnungen Russland ausgeliefert haben. Wenn man in Sonntagsreden Teamspiel beschwört, dann aber etwas macht, was außer Österreich kein anderer richtig gut findet, darf man später keine uneingeschränkte Solidarität erwarten, fürchtet der SPD-Außenpolitiker Roth nach dem Konflikt um den Bau der Pipeline Nord Stream 2. Mühsam ist es in jedem Fall, die Solidarität einzufordern. Und die Nerven liegen blank. Robert Habeck sitzt vergangene Woche vor einer Kamera mit den Ohrhörerkabeln vor der Brust und dem Coronavirus im Leib. Auf dem Fenster Sims ein Pflänzchen so einsam wie der Minister. Journalisten befragen ihn zu seinen Gasplänen. Schnell geht es um die spanische Umweltministerin Teresa Ribera. Die hatte auf den Vorschlag der EU-Kommission, alle Mitgliedsländer sollten 15% ihres Gasverbrauchs sparen, gesagt: Im Gegensatz zu anderen Ländern haben wir Spanier beim Energieverbrauch nicht über unsere Verhältnisse gelebt. Ein Seitenhieb auf Deutschland. Habeck kontert. Sich gegenseitig zu helfen sollte in der EU Norm sein. Man müsse Europa als einen Kontinent denken. Und Solidarität heißt, dass auch Länder, die nicht direkt betroffen sind, anderen helfen. Er wolle nur daran erinnern, dass Deutschland das in anderen Fällen auch so gehalten habe. Im Übrigen habe Spanien eine Preisobergrenze für Gas eingeführt, mit dem Ergebnis, dass die Verbräuche in Spanien gestiegen sind. Die Spanier hätten in Zeiten des Mangels ein Signal der Verfügbarkeit gesendet. Er hätte auch sagen können, die sollten besser ruhig sein. Es ist wie bei einem Familienstreit. Wer unbeteiligt dabei sitzt, schüttelt den Kopf über die Unfähigkeit, zueinander zu finden. CDU-Mann Röttgen analysiert das so. Es sind Monate vertrödelt worden, in denen wir eine europäische Einsparstrategie hätten entwickeln können. Jetzt verlangen wir nach all den deutschen Sonderwegen Solidarität. Das kann nicht funktionieren, wenn Deutschland in einer existenziellen Phase argumentieren muss, wir haben euch doch auch schon geholfen. Alte Wunden aus der Euro-Krise erschweren die Solidarität bei der Energieversorgung. Fehlende Unterstützung beim Gas gefährdet wiederum die Bereitschaft, den Schwachen beizustehen, wenn deren Schulden außer Kontrolle geraten. Erst recht, wenn im Club der Demokraten außer dem grenzwertigen Ungarn Orban und seinen schwierigen Nachbarn künftig eine Postfaschistin aus Italien sitzt. Sollen deutsche Steuerzahler ausgerechnet die raushauen? Dass es jetzt unappetitlich wird in der italienischen Politik, ist klar, sagt der Wirtschaftshistoriker Adam Tooze. Aber trotzdem sei es sinnvoll, wenn alle tun, was sie tun müssen, um die EU und das Währungssystem zusammenzuhalten. Solidarität ist eben nicht immer eine freiwillige Veranstaltung. Dabei geht es letztlich nicht nur um Geld, auch wenn es pathetisch klingt, Europas Platz in der Welt wird gerade neu verhandelt. Wenn es noch einen in den vorderen Reihen geben sollte, dann nur, wenn die zankenden Geschwister sich vertragen. Das spürt besonders, wer weit reist. Nach Bali zum Beispiel, wo Anfang des Monats das G20-Treffen der wichtigsten Industriestaaten stattfand. Der Pool plätscherte im Fünf-Sterne-Hotel von Annalena Baerbock, man hörte Vögel singen, die Palmen spendeten Schatten. Der Außenministerin war nach Optimismus, und so sagte sie: »Wir stehen in diesem Sturm, der sich weltweit aufrichtet, gemeinsam ein. Na gut, außer Mexiko und Saudi-Arabien. Südafrika war auch nicht dabei. Und was war eigentlich mit den Chinesen? Die seien nicht komplett auf unserer Linie, das musste Baerbock schon zugeben. Es drängt sich ein Eindruck auf, die haben alle nicht auf uns und unsere Sorgen gewartet. Der Nabel der Welt liegt inzwischen irgendwo im Indo-Pazifik, der umgeben ist von aufstrebenden Macht- und Wachstumszentren. Darauf stelle man sich ein, suche nach Antworten, heißt es im Auswärtigen Amt. Man dürfe nicht zum reinen Empfänger von Politik werden. Was eine hübsche Umschreibung ist für eine Zukunftsvision, in der Deutschland, Europa, der ehedem starke Westen nicht mehr regieren, sondern regiert werden. Das klingt ein wenig so, als komme die Serie über das europäische Zeitalter zu einem Ende. Im Abspann ließe sich sicher noch ein Schnipsel vom Treffen in Berlusconis Prachthaus unterbringen, ein Blick in den Garten vielleicht, wunderschön, grün, alte Bäume, eingefasst mit Mauern voller Efeu, mittendrin graue Herren. Sie scheinen völlig aus der Zeit gefallen. Giuseppe Di Grazia und Stefan Schmitz sind ein wenig traurig, dass gerade so schwer erkennbar ist, wie großartig Italien und Europa sind. Sie schrieben den Text mit Recherchen ihrer Kollegen Benedikt Becker, Andreas Heuden-Borchers und Jan Rosenkranz. Fact-Checking, Melanie Mönig.
Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber: Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion: Telefon 040 3703 7242. Blindenzeitschrift @stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Brailleschrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe. Stern, Zeit, Brei. Und per E-Mail im Brei-Datenformat. Danke, Freunde. DZB-Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft. IBAN: DE 50 8602 05 00 00 01 83 25 01. BIC: BF SW DE 33 LP Z.